Ich glaube, ich bringe trotzdem noch ein kleines Wort. Wir haben ja viel Zeit mitgemacht. Wir sind ja erquickt durch den Lobpreis. Und ich habe ein gutes, ermutigendes Wort mitgebracht. Habt ihr ein bisschen Hunger nach dem Wort Gottes? Ja? Habt ihr ein bisschen Hunger nach dem Wort Gottes? Wir hatten gestern eine Videosession bei uns zu Hause. Und ich will mal zu Gottes Ehre zu diesem Thema, ich habe auch irgendwie eine PowerPoint dazu gemacht. Und zwar, das, was er euch sagt, das tut. So habe ich das genannt. Das, was er euch sagt, das tut. Und es soll so um Gehorsam gehen. Wir hatten gestern eine Session, wo Claudia und Monika ein bisschen erzählt haben mit Dana, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Und während ich so ab und zu mal reingeguckt habe, wie so die Aufnahmen liefen, dachte ich, wow, es ist so, so stark. Ich erinnere mich noch so genau daran. An den 15. November 2015. Nicht letztes Jahr der November, sondern der davor. Ich erinnere mich an dieses Datum relativ gut, weil es ist kein Geheimnis, das ist mein Geburtsdatum. Der 15. November ist mein Geburtstag. Und in 2015 hat Gott angefangen, immer wieder zu meinem Herzen zu sprechen. Nicht nur zu meinem, auch zu Holger und zu anderen Geschwistern. Hey, ihr müsst irgendwie was machen, dass wir auch diesen Ort nutzen, dass andere Nationen kommen. Migrantengottesdienst haben wir so gedacht. Wir haben gedacht, hey, wir müssen irgendwie die Syrer, die Arabisch Sprechenden. Und da zu dem Zeitpunkt hatte Monika schon Jesus kennengelernt. Claudia war wieder zurück zu Jesus gekommen. Und es hat uns bewegt, dieses Thema. Wie können wir diese Leute erreichen? Da sind so viele Anderssprachige. Ja. Wir haben darüber gebetet und dann weiß ich noch, hatten wir ein Treffen hier, da war ein Iraner dabei, da war Neri, eine Koreanerin dabei und dann waren, glaube ich, Monika und Claudia dabei, Rumänen und ich weiß nicht, ob wir noch irgendeine Nationalität, aber es war ein kleines Grüppchen. Wir haben einmal hier gesessen und haben gesagt, Mensch, wir könnten noch einen Gottesdienst machen, dann machen wir den Lobpreis, den machen wir auch mehrsprachig, wir machen mit rumänischen Texten Englisch und Deutsch. Und dann kochen wir was Nettes danach und dann versuchen wir so ein bisschen die Kulturen zusammenzubringen. Es war natürlich ein völlig verrückter Gedanke, weil du merkst, ein Gottesdienst, sobald es mehr als zwei Sprachen sind, wird es anstrengend. Drei ist gerade noch möglich und bei vier Sprachen hört es einfach auf, dann bräuchtest du ein Kopfhörersystem. Aber jetzt kommt der Punkt. Wir haben es trotzdem gemacht. Wir waren nicht besonders gut vorbereitet. Wir hatten nur eine einfache Idee und da war das Reden Gottes, der sagte, ich liebe diese Leute. Und am Abend vorher, Samstag, den 14. November, habe ich hier mit Claudia die ersten drei rumänischen Lieder geübt. Und dann haben wir die ersten drei rumänischen Lieder, auch die Texte eingegeben in diesen Beamer. Und dann waren wir fertig mit unserer kleinen Probe und habe ich gesagt, und hast du ein paar Leute eingeladen? Und wir hatten solche Flyerchen gemacht. Und habe ich gesagt, und wie geht's mit deinem Mann? Kommt der vielleicht auch? Und dieser Mann, der glaubte nicht an Jesus. Die ganzen 15 Jahre ihrer Ehe, der wollte von Jesus nichts wissen. Und dann Claudias Gesicht am 14. November wurde ganz traurig. Und sie sagte, oh ja, das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend mit meinem Mann, ja. Und da, ich guckte in dieses Gesicht und dachte, Mensch, wir müssen nochmal beten. Also bevor du hier rausgehst, wie soll das morgen werden, wenn du gar keinen Glauben für deinen Mann hast und so. Komm, wir beten nochmal, wir beten nochmal. Und dann fange ich an zu beten und dachte, jetzt muss ich irgendwie den Himmel bestürmen und muss den Himmel runterreißen und sagen, jetzt Vater, komm, mach und tu. Und dann passierte was ganz Erstaunliches. Da sagte Papa einfach nur, hey, ich bin total begeistert von dem Claudio. Ich bin total begeistert von ihm. Das ist ein wunderbarer Mann. Das ist ein wunderbarer Mann. Das hörte ich so und sagte, hey, Claudia, mach dir keine Sorgen. Papa ist total begeistert von deinem Mann. Ja, der wird zu Jesus kommen. Keine Sorgen, mach dir keine Sorgen. Das war richtig krass. Ich dachte, wow, das ist so gute Nachricht, das ist so einfach. Und jetzt kommt der Hammer. Am nächsten Tag, am 15. November 2015, hatten wir hier einen Gottesdienst. Ich habe gepredigt. Der Heilige Geist war da. Ich habe das einfache Evangelium gepredigt. Und es sind ungefähr 10 oder 12 Rumänen sind danach beim Altarruf nach vorne gekommen. Die haben alle gesagt, komm, bete für mich. Aber einer war da, der Claudio. Der ist wirklich von Gott so berührt worden, dass er ein neues Herz bekommen hat. Der ist nach Hause gegangen an diesem Sonntag und ist seither nie wieder derselbe. Und davon hat Claudia heute berichtet. Er ist nie wieder derselbe. Sie sagt, ich habe einen neuen Ehemann. Ich habe plötzlich einen Mann, der Jesus liebt, der das Wort Gottes hören wollte. Der hat die ganze Nacht geweint, nach diesem Sonntag. Und ich erzähle euch das mit Ehrfurcht, weil ich sage, hey, wisst ihr was, das wäre nie zustande gekommen, wenn wir nicht gehört und gehandelt hätten. Wir haben nicht das professionelle Programm aufgefahren. Wir haben nicht irgendwie die gigantische Übersetzeranlage, sondern wir haben mit den einfachsten Mitteln gesagt, Gott, wir wollen versuchen zu tun, was du uns zeigst. Wir versuchen es wenigstens. Und Gott sagt, ja, und ich gebrauche es. Ich gebrauche es. Schaut mal, in Apostelgeschichte 9, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten, da wird Hananias von Jesus gerufen und ist eigentlich sehr, sehr klar, sehr einfach, wenn man es von Gott gezeigt bekommt. Normalerweise ist Hananias so eine Person, da liest du völlig drüber weg, weil du sagst, ja, Paulus hat sich bekehrt. Hammer, die Bekehrung des Paulus. Wer war eigentlich Hananias? War nicht Hananias der Typ, der mit Saphira da veruntreut hat und dann sind die tot umgefallen? Ja, den gibt's auch. Das ist aber ein anderer Hananias. In Apostelgeschichte 9, Vers 10 steht, es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias. Und das Erste, was Gott mir dazu gezeigt hat, was du brauchst, ist, du brauchst einen Jünger, du brauchst einen Schüler, du brauchst keinen Profi. Überleg mal, Jünger heißt Mathetes, heißt Schüler. Du brauchst nicht einen Profi, du brauchst keinen Pastor. Hey, du brauchst keinen Pastor. Du brauchst keinen Bibelschulleiter oder einen Abschluss von einem Bibelschul oder Universitätsstudium. Da steht, es war ein Schüler. Ja, es war ein Schüler in Damaskus. Was für ein Schüler. Es war einer, der gesagt hatte, ich möchte von Jesus was lernen. Einer, der dieses Wort gehört hat, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das sind Schüler, die gesagt haben, ja, Jesus, den Ruf, den will ich gern hören. Von dir will ich lernen. Einer, der gesagt hat, ich kehre wieder um und werde wie ein kleines Kind. Das ist die Voraussetzung, ein echter Schüler zu werden. Heißt, du musst alles verlassen, was du hast. Ganz kurze Definition von einem Schüler. Es ist ein kleines Wort, ein Schüler Jesu, aber in Klammern, es kostet dich alles. An der Universität gibt es manchmal Numerus Clausus für manche Studiengänge. Da musst du ein gutes Abi haben oder du musst dich wenigstens einschreiben. Und der Herr hat mir das Thema Schüler mal so erklärt. Wenn du dich bei ihm an der Universität einschreiben willst, dann musst du mal eben kurz alles verlassen, was du hast. Dann kommst du dahin und sagst, ja, ich möchte auch dabei sein. Dann sagt er, super, ich nehme dich. Eine kleine Bedingung. Verleugne dich selbst jeden Tag, gib alles auf und komm und folge mir nach. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, oh, das ist ja ein bisschen heftig. Und dann gibt es viele Christen, die haben einen Trick rausgefunden. Die sagen, weißt du was, ich setze mich einfach trotzdem in seiner Vorlesung. Ich schreibe mich zwar nicht ein, ich verlasse nicht alles, was ich habe, das ist mir eine Nummer zu heftig, aber ich gehe trotzdem in den Gottesdienst. Und ich lasse mich trotzdem taufen, der Pastor hat mich nämlich trotzdem getauft. Edge, ja Jesus, was machst du jetzt? Ja. Und sie denken, ja, funktioniert doch ganz gut. Und die Gemeinde sagt, es funktioniert ganz gut. Und der Herr hat mir das mal so erklärt, bei der Universität ist es so, du kannst diese Vorlesung besuchen, ja, du kannst da reingehen zur theologischen Fakultät und dann besuchst du die Vorlesung. Du kannst auch ein Seminar besuchen, kannst sagen, ich möchte hier mitmachen. Dann sitzt du in der Vorlesung. Und am Ende kommt dann eine Vorlesungsprüfung. Und dann, wenn du die Vorlesungsprüfung abnehmen willst, damit du einen Schein kriegst oder Punkte, ja, heutzutage ist das irgendwie anders, das System, sie müsste mir jetzt eigentlich helfen, jetzt geht sie. Dieses Punktesystem, das kriegst du nur, dann musst du irgendwie deine Studienbescheinigung vorlegen, oder? Am Ende des Semesters. Und jedenfalls bei uns war das so und ich denke, es ist immer noch so. Wenn du nicht eingeschrieben bist als Student, ja, dann kannst du zwar als Gasthörer da sitzen, aber du kannst keine Scheine machen, du kannst keine Punkte erwerben, du kannst nicht in diesem Studiengang einen Abschluss machen. Das heißt, du hast diese ganze Vorlesung besucht und am Ende sagen sie, ja, aber einen Schein kriegst du dafür nicht. Wenn du bei Jesus wirklich weiterkommen willst, dann musst du dich erstmal bei ihm einschreiben. Du musst sagen, Jesus, ich möchte wirklich dein Jünger sein. zu diesem Wort Jünger, guckt euch diese Definition einmal an, damit ihr es gesehen habt in Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hält nicht sein, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und Vers 33 ist nochmal das Gleiche. Vers 33. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das ist eine krasse Aussage, das ist eine deutliche Aussage. Ich glaube, es ist eine, die du nicht mehr verhandeln kannst. Wird aber gar nicht so häufig erwähnt, so in den Jüngerschaftskursen. Und ein Christ, auch noch eine kleine Aufklärung, ein Christ ist ein Jünger. In Apostelgeschichte 11, die Bezeichnung Christen, wo war das? 11, Vers 26 auch, der letzte Teil von 11, 26. Du siehst in der Schrift, dass dort das Wort Jünger, also Nachfolger, einer, der alles aufgegeben hat, war das normale Wort. Und dann kam was ganz Besonderes plötzlich hinzu, und dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Davon berichtet die Apostelgeschichte. Das ist das erste Mal, da gab es eine Gruppe und kleine Vermutung von mir, also kann zwei Herleitungen geben. Entweder das sind die, die an den Christus glauben, ja, deswegen, die reden so viel vom Christus, oder die andere Möglichkeit, die auch ganz gut ist, die strahlen das selber aus. Das sind kleine Gesalbte, ja, die haben diese Salbung, die haben den Gesalbten lebendig unter uns, ja, unter sich. Das heißt, die merken, wow, das sind die Gesalbten. Also, weil Christen sind ja eigentlich Gesalbte. Und das passierte den Jüngern, den Nachfolgern. Die wurden Christ genannt. Also, wenn du dich heute fragst, was ist ein Christ? Ein Christ sollte doch eigentlich, da wird dann wieder ein Schuh draus, wenn die Reihenfolge so rum ist, dass die Jünger Christen genannt werden. Heutzutage fragst du jemanden, bist du Christ? Da sagt er, ja, also sogar meine Eltern sind Christen. Ja gut, wenn die jetzt mitschauen, ja, dann müsst ihr die Bedingungen erfüllen. Ja, genau, da muss ich dann noch ein bisschen aufpassen. Ich habe sie ganz doll lieb, aber ich habe da so manchmal bei den normalen evangelischen Christen meine Zweifel, ob die wirklich alles verlassen haben. Wenn hier jemand ist, der die evangelische Kirche oder katholische Kirche liebt, dann können wir die ja segnen. Sagen nochmal, studier mal Lukas 14, 33, diesen Punkt. Das ist nicht ganz ohne. Okay, Apostelgeschichte 9. Ich war bei dem ersten Vers. Es war aber ein Jünger in Damaskus. Und dieses Wort bringt eigentlich ganz, ganz viel Hoffnung in dem Sinne, weil du sagst, hey, es geht nicht um meine menschlichen Fähigkeiten, es geht nicht um meinen Studienabschluss, es geht nicht darum, ob ich so toll sprechen kann wie Christian oder so toll Geige spielen kann wie Doro. Darum, Bratsche. Es geht nicht darum, da ist total viel Hoffnung drin für dich, es geht nur um eins. Bin ich zu Jesus gekommen und habe gesagt, ich will dein Schüler sein. Amen. Und dieser Mann, der wurde gebraucht von Gott, und zwar um Geschichte zu schreiben, um die Welt zu verändern. Dieser Mann, Hananias, der ist so unscheinbar, dass kaum einer den kennt. Ich glaube, der taucht noch an einer anderen Stelle nochmal auf, vielleicht auch an keiner anderen, wird irgendwo nochmal nebenbei erwähnt, aber im Prinzip völlig nebensächlich in der Bibel. Und mir ist Folgendes passiert, ich bin vor vielen, vielen Jahren dort in den Volkspark Rehberge gelaufen, habe ein Gebetsspaziergang gemacht und ich betete in Sprachen im Geist und schaute all die Menschen oder im Geist sah ich so die ganzen Leute, die in den Häusern hier wohnen und lief dort lang und es kam die Last Gottes auf mich, ich sagte, Gott, die kennen dich alle nicht, die haben alle ihren Fernseher da in diesem Haus, die leben alle nur dafür, ein bisschen Knete haben, damit ich mir meinen Urlaub auf Mallorca leisten kann, mein Autochen leisten kann, mein Häuschen steht oder meine Wohnung. oder mein Smartphone und mein Fernseher funktioniert. Ja, das ist so. Und diese Last kam so auf mich, so stark, dass ich anfing zu weinen und sagte, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie können wir Berlin erreichen? Manchmal geht es vielleicht so, wie können wir Berlin erreichen? Und dann sagte ich zu mir, wenn ich Reinhard Bonnke wäre, aber ich bin nicht Reinhard Bonnke. Wenn ich das so kühn und so toll drauf wäre. Und in dem Moment, als ich dieses Gebet so hatte und echt frustriert war, da hat der Herr gesagt, guck mal, denk an diese Apostelgeschichte 9. Damals hatte ich die noch nicht so studiert. Er sagte nur, denk an Apostelgeschichte 9. Da gab es einen Mann, durch den ist Paulus zum Glauben gekommen. Und wenn du kein Paulus sein kannst, dann kannst du ein Hananias sein. Wenn du kein Paulus sein wirst, du kannst ein Hananias sein. Du kannst genau so einer sein. Da heißt es, es war ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias und der Herr sprach zu ihm. Der Herr sprach zu ihm in einer Erscheinung, Hananias. Er aber sprach, siehe, hier bin ich. Jetzt lesen wir mal noch ein paar Verse weiter. Der Herr aber sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, welche die gerade genannt wird und frage im Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Weiter. Und er hat in der Erscheinung einen Mann mit Namen Hananias gesehen. Krass, wie Jesus es macht. Jesus informiert ihn darüber, dass er dem anderen schon gezeigt hat, dass Hananias schon da ist. Weißt? Also vollkommen heftig. Also Jesus hat ihm nicht unbedingt die Wahl gelassen. Der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen werde. Okay, also er wurde ziemlich vor vollendete Tatsachen gestellt. Hananias aber antwortete, das ist ganz interessant. Herr, jetzt kommt sowas wie, ich glaube, du hast dich in der Adresse geirrt. Immer wieder interessant. Ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen Jerusalem angetan hat. Das war eigentlich ein Selbstmordkommando. Hananias sagte, das ist der krasseste Mann im ganzen Nahen Osten. Das ist der krasseste Mann, der am leidenschaftlichsten Christen verfolgt. Und du sagst, zu dem soll ich hingehen. Ich meine, das musst du dir mal reinziehen, den Auftrag. Und der Herr bestätigt nochmal. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, die deinen Namen anrufen. Und dann sagt Jesus, ja. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israels. Gott hat was entschieden und er gebraucht einen einfachen Jünger.
Und ich habe mir drei Beispiele, ich hätte jetzt, ich glaube, ich könnte heute noch Stunden weiter predigen. Lord have mercy. Mache ich aber nicht. Aber ich versuche euch ein paar gute Dinge rauszupicken. Ich habe mir hier aufgeschrieben eine andere Geschichte. Ich erinnere euch einfach mal kurz dran, weil du das Prinzip immer wieder siehst. Ist Johannes 2, die Hochzeit zu Kana. Du musst da jetzt gar nicht hingehen. Aber erinnert euch dran, da kommt dieses Wort her. In Vers 5, das ist meine oder 6, wo Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Und diesen Satz hatte ich so heute im Herzen, was er euch sagt, wenn wir nur hören. Der Herr sprach zu einem Jünger. Der Herr sprach. Und Hananias hatte nur einen Auftrag. Mach genau das, was ich sage. Der sollte nicht eine ganze Armee mobilisieren. Der sollte nicht irgendwie versuchen, den Paulus zu bekehren. Der musste nicht 10.000 Traktate mitnehmen, um ihm das alles zu erklären. Er sollte nur da reingehen, ihm die Hände auflegen und sagen, sei sehend. Dann sagt er, okay, könnte mein Leben kosten, weiß ich nicht, aber ich vertraue dir jetzt einfach mal. Und er hat Gott reden gehört und hat gesagt, genau das, was du mir sagst, tue ich. Und ich glaube, in dieser Logik ist eine Power, dass wir History Maker werden können, dass wir dieses Land verändern können. Paulus ist so einer geworden. Und die Tatsache, dass es einen Paulus nie gegeben hätte, wenn es nicht ein Werkzeug von Gott gegeben hätte, einen Hananias. Und die Frage ist eigentlich nur, willst du dabei sein oder nicht? Weil ich sag mal so, hätte Hananias gesagt, nö, mache ich nicht, wäre der einzige Unterschied, der wir hätten nicht von ihm gelesen, sondern dann hätte er jetzt gestanden und der Herr sprach zu Josephus. Weil zuvor hat er zu Hananias gesprochen und Hananias hat gesagt, du hast eine Macke, Herr. Aber das hätte man wahrscheinlich nicht in die Bibel reingeschrieben. So steht da nur von Hananias. Und du weißt nicht, zu wie vielen Leuten Gott vorher gesprochen hat. Die alle gesagt haben, ich lehne ab,
Nein, mit Paulus will ich nichts zu tun haben. Ja? Aber da war einer, der hat gesagt, okay, ich tue es einfach. Und genau diese Haltung brauchen wir. Sag mal, für Doro und mich ist jetzt im Moment dran, sage ich ganz deutlich, dass wir nochmal ganz neu sagen, Papa, wir wollen von dir hören. Wir wollen Zeit nehmen, wirklich auf dich anzubeten, auf dich zu suchen. Es mag aber sein, dass für dich eine ganz andere Zeit dran ist, dass der Herr sagt, geh jetzt mal raus. Der Christian ist nämlich schon 15 Jahre lang jede Woche mindestens einmal auf der Straße gewesen. Ja? Aber du noch nicht, vielleicht. Es geht nicht um mich, sondern es geht um, was sagt Gott zu dir? Was sagt er zu dir? Und das ist der Punkt Gottes Logik, habe ich mir aufgeschrieben. Sehr schön. Gottes Logik ist, wir folgen seinen Ratschlägen und dann bekommen wir auch seine göttlichen Resultate. Und Teil 2, wir folgen unseren eigenen Ideen und dann bekommen wir auch unsere eigenen menschlichen Resultate. Und jetzt die Frage, welche Resultate möchtest du? Gibt es jemanden hier, der mehr von Gottes Resultaten sehen möchte? Könnt ihr mir fragen, welche Resultate möchtest du? Gottes Resultate oder deine? Die göttlichen Resultate. Die göttlichen Resultate. Und das ist Gottes Logik. In Johannes 2 ist das andere Beispiel, Hochzeit zu Kana. Die Mutter sagt zu Jesus, ey Jesus, mach doch mal was, der Wein ist alle. Jesus sagt erst, ey, was geht mich das an? Ist noch nicht meine Zeit. Und dann lässt er sich doch breitschlagen innerlich, sagt dann, naja gut, der Vater will ja eigentlich immer Gutes tun. Sagt, gut, was machen wir? Und gibt diese Anweisung, füllt die Krüge mit Wasser. Ja? Er ruft die Diener und sagt, füllt mal diese Krüge mit Wasser. Und Gottes Logik ist, du tust einfach, was er sagt und du erhältst göttliche Resultate. Ich finde das so ein tolles Beispiel, weil Maria hat den Diener nur eine Anweisung gegeben. Er hat gesagt, mach genau das, was er sagt. Er weiß, was er tut. Und das ist oft unser Problem. Anderes Beispiel, Lukas 5, ist, Jesus spricht zu Petrus und sagt, hey, fahr dein Boot mal raus in die Tiefe. Und Petrus sagt, wir haben die ganze Nacht gefischt, wir haben nichts gefangen, jetzt ist es morgen geworden, es ist hell, geht nicht. Ja. Und das ist ein ganz interessantes Momentum, dass Jesus scheinbar es liebt, solche Szenarien zu produzieren, wo unser menschlicher Verstand komplett durchkreuzt wird. Jetzt sagt er zu den Dienern, solche riesigen Krüge, 600 Liter mit Wasser füllen. Und ich stelle mir so gern vor, wenn wir jetzt hier auf unser Leben hier in Berlin schauen und sagen, wir wollen diese Stadt erreichen. 3,6 Millionen Menschen. Amen. We want to reach 3.6 million people. Dann ist das ungefähr so das Projekt, wie zu sagen, okay, wir brauchen jetzt 600 Liter Wein für den Rest der Hochzeit. Wo sollen wir das so schnell herkriegen? Das ist genau die gleiche Szene wie, wir brauchen für 5.000 Männer Essen. Wo sollen wir das so schnell herkriegen? Wo sollen wir das herkriegen? Was machen wir jetzt? Und dann sagen wir, wir müssen ein Board-Meeting machen, wir müssen ein Budget aufstellen, wir müssen eine Strategie entwickeln, ja? Wir müssen verschiedenste Dinge machen. Und so können wir uns auch treffen. Das hat es auch schon gegeben. Es gibt seit 20 Jahren, seit 30 Jahren, dass sich Gemeindeleiter treffen, dass Seminare und Kurse gegründet werden und dass man sich zusammensetzt und sagt, wie werden wir neue Gemeinden gründen in den neuen Bundesländern? Und ich sage jetzt nicht, dass Nachdenken nicht verkehrt ist. Aber das Nachdenken verkehrt ist. Aber ich sage, was wir brauchen, ist Gehorsam.
Was wir brauchen, ist Gehorsam. Ich hab, deswegen haben wir dieses Motto für unser Leben und für unseren Dienst, für den Mandelzweig, so drüber geschrieben. Wir haben gesagt, pray, listen, obey. Diese drei Punkte. Bete, höre und gehorche. Bete, höre und gehorche. Und ich wollte es heute noch ein kleines bisschen umformen, und zwar in pray, trust. Nee, listen, trust. Was machst du jetzt?
Achso, okay. Sie muss Nathanael von der Geburtstagfeier abholen. Ja, ist ja länger heute. Ich habe das jetzt mal umgeformt. Listen, also höre, vertraue und gehorche. Und was mir heute in der Vorbereitung
wichtig wurde, was müssen wir lernen? Und ich, wie gesagt, ich versuche es zu kondensieren. Wenn ich gesagt habe, ja, eigentlich ist es so einfach. Wir hören einfach auf die Stimme Jesu und tun, was er sagt. Ist doch ganz einfach, ne? Und trotzdem scheint es komischerweise so kompliziert zu sein. Und ich habe diese drei Punkte gefunden, die wir lernen müssen. Das eine ist, wir müssen wirklich lernen, die Stimme Gottes zu hören. We have to learn to hear the voice of God. Und zwar, wir müssen sie so genau hören, dass wir wirklich wissen, was er gesprochen hat. Und dass er gesprochen hat. Wir müssen wirklich die Stimme Gottes hören und auch von unseren eigenen Gedanken unterscheiden können, weil sonst hast du nicht diese Resultate. Und das ist gar nicht so leicht, das Unterfangen. Oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber oft ist es so, du denkst, ja, vielleicht will Gott was davon und dann machst du 50-50. Aber wenn es um dein Leben geht, wenn es um dein Leben geht, wie bei Hananias, dann ist es wichtig, dass du dich nicht verhört hast. Du musst es wissen. Und ich glaube, man kann sowas lernen. Ich habe solche Erfahrungen gemacht, wenn du es wirklich willst. Ich glaube auch hier, wenn du es wirklich willst, if you really want to learn it, you will learn it. But it will cost you everything. Ich hab solche Erfahrungen gesammelt, 96, wo der Herr zu Doro und mir sprach und sagte, fahrt nach Indien zusammen. Und da habe ich das erste Mal erlebt, was es heißt, Gott zu hören, bis dass es dein Leben kostet. Anfang 96 habe ich ganz klar in einem Gottesdienst gehört, boah, fahr mit diesem Evangelist nach Indien und geh evangelisieren. Hat brannte wie Feuer. Und dann haben wir angefangen, uns um die Flüge zu kümmern im Mai. Und dann wurde Doro schwanger. Ungefähr März oder sowas wurde Doro schwanger. Und der Flug sollte im Mai sein. Und es war genau in den ersten 3 Monaten. Und dann kam die Botschaft, okay, Doro ist schwanger. Sie kann sich nicht impfen lassen. Wir fahren nach Südindien. Man sollte sich Typhus und Malaria impfen lassen. Und außerdem sollte man nicht fliegen in den ersten 3 Monaten, wo man schwanger ist. Und du hattest all dieses Paket. Du kannst dich nicht impfen lassen. Du solltest nicht fliegen. Und wenn deine Frau Malaria oder Typhus kriegt, dann ist das Kind tot. Dann wäre Maria heute nicht hier gewesen und hätte nicht mitgetrommelt. Das heißt, ich saß da und dachte, okay Gott, ich glaube, ich muss jetzt wirklich wissen, ob du willst, dass wir zu zweit fahren oder ich alleine. Weil wenn ich sage, Gott hat gesagt, wir fahren zu zweit und ich sage das meinen Eltern, meinen Schwiegereltern und allen Leuten um mich herum in der Gemeinde und ich sage, Gott hat gesagt, wir fahren zu zweit und dann wird sie krank, dann habe ich ein echtes Problem. Ja. Dann habe ich ein echtes Problem, dann liegt das Leben meines Kindes auf mir. Ich sage, Gott, das kann ich nicht verantworten. Ich muss wissen, dass du gesprochen hast. Muss ich wissen. Es wäre jetzt zu lang. Ich kann euch sagen, dass wir beide, Doro und ich, zu dem Punkt kamen, dass wir wussten, Gott will es. Wir sind gefahren. Wir haben uns nicht impfen lassen. Wir sind nicht krank geworden. Und Maria ist gesund geboren. Weil wir es wirklich wussten. Ja? Und du kannst lernen, zu wissen, wann es dran ist, dich impfen zu lassen und wann es dran ist, dich nicht impfen zu lassen. Auch das kann man lernen. Gott ist da nicht immer in der Box. Ah ja, Christian hat sich nicht impfen lassen, also mache ich es auch nicht. Ist gefährlich. Ne? Du musst Gott selber hören. Und du musst selber wissen. Und das können wir lernen, weil Jesus versprochen hat, meine Schafe hören meine Stimme. Und das Zweite, wir brauchen die Entschlossenheit, das auch zu tun. Das habe ich mir aufgeschrieben. Deswegen habe ich heute mal gemacht, listen, trust and obey. Weil ich festgestellt habe, es gibt diesen Punkt, und der ist wirklich real, dass Gott sagt, hey, komm, ich will dich gebrauchen, jetzt predige oder mach hier so einen Gottesdienst, weißt du, so für Migranten, mach was. Oder vielleicht sagt er zu dir einfach, lad mal den und den zur Pizza ein, irgendwas Einfaches. Und schon da fehlt dir das Vertrauen, weil du sagst, was mache ich, wenn ich auf den zugehe und der mag mich gar nicht und der sagt, ey, verpiss dich oder sowas. Es gibt eigentlich immer diesen Moment, und das ist auch etwas, wenn Jesus spricht, sagt er dir fast immer, ich würde sogar sagen immer, sagt er immer Dinge, wo Glauben notwendig ist. Echter Glaube. Jesus sagt fast immer Dinge, die dich überfordern, die du dir nicht vorstellen kannst. Ob das Nachfolge angeht oder er sagt, sei heilig. Und er sagt, sei vollkommen, so wie mein Vater. Und du sagst, wie jetzt? Ich soll so vollkommen wie Gott sein? Ja, sagt die Bibel, sei Nachahmer Gottes. Leb so wie Gott.
Und du denkst, was, wie? Also das überfordert dich. Und du brauchst Glauben, wenn du sagst, okay, mit dir zusammen werde ich so leben, wie Gott lebt. Ist doch Hammer, oder? Wir sollen leben, so wie Gott lebt. Sag mal Halleluja. Ja, wir sollen nicht hier unten rumkriechen wie so ein Würmchen. Wir sollen das Leben von Jesus. Liest du Johannes 14, 12. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn du mir vertraust, wenn ihr mir vertraut, werdet ihr die Werke tun, die ich tue, und größere als diese. Sagt Jesus, wow, du musst ihm vertrauen. Und das heißt, wenn wir History Maker werden wollen, und ich glaube, dass es möglich ist, dann brauchen wir alle, wir müssen lernen, im Glauben zu wachsen. We have to grow in faith. That it's worth to try out the voice of God. Und es wird immer Glauben kosten. Und beim Thema Glauben kam mir eigentlich nur der Punkt, ich kann sagen, Glaube hat am meisten bei mir zugenommen in der Praxis. Das Wort sagt zwar, der Glaube kommt aus dem Hören, aber Glaube ohne Werke ist tot. Glaube kommt, wenn du das Wort Gottes hörst, da kommt vielleicht Vertrauen, wenn Jesus nämlich dich ruft, komm aufs Wasser. Aber das Vertrauen wächst, kommt, wenn du mit Jesus aufs Wasser steigst. Und Jesus fängt nicht gleich an und sagt, hey, vertrau mir. Weißt du, heute bekehrst du dich und morgen sagt er, miete einfach das Olympiastadion und ich bezahle 2 Millionen Euro für dich, kein Problem, und lad hier die Sprecher. So fängt er in der Regel nicht an. Er fängt mit kleinen Schritten an. Er fängt mit kleinen Schritten an. Aber diese kleinen Schritte, die darfst du gehen in der Praxis. Und ich mache dir Mut, und ich mache uns Mut, lasst uns auf die Stimme Jesu hören. Lasst uns auf diese Stimme des Heiligen Geistes hören. Wir können es prüfen anhand des inneren Zeugnisses. Kenneth Hagin hat darüber ganz toll gelehrt und ich mache euch Mut, das zu studieren. Kenneth Hagin, Faith Food, so kleine Heftchen im Sommer, ist das mit dem inneren Zeugnis. Er hat ganz super darüber gelernt, wie wir lernen, unseren Geist zu stärken, das innere Zeugnis zu hören und in der Schrift zu wandeln. Wenn wir auf die Stimme Gottes hören, dann kommen Situationen, wo wir unseren inneren Schweinehund überwinden müssen und sagen, ich vertraue dir jetzt einfach, Jesus. Und diese Entschiedenheit, diese Kühnheit. Ich erzähle euch noch eine Geschichte aus meinem Leben beim Predigen. Ich wusste, ich bin zum Predigen berufen. Und dann war so diese Anfangsphase, wo ich immer gebetet habe, Herr, sprich zu mir. Habe gesagt, Lord, speak to me. Lord, speak to me. Was soll ich predigen? Und dann hat der Herr gesprochen und dann habe ich immer gesagt, aber Herr, ich bin doch so unwürdig, mit Furcht und Zittern. Mit Furcht und Zittern hat doch Paulus gesagt. Und dann habe ich eine meiner ersten Predigten gehalten und bin so mit dieser, sage ich mal, religiösen, falschen Demut dahin gekommen. Ja? Und dachte, ich bin so unwürdig und ich kann gar nichts. Und eigentlich bin ich nur ein Mensch. Mich armes Würmlein, aber Herr, gebrauche doch dein Wort. Und dann habe ich da so ein bisschen vor mich hingepredigt. Und hinterher, es hat sich nicht gut angefühlt. Es war nicht gesalbt, es war nicht gesegnet. Und dann habe ich gedacht, Herr, was war los? Und dann hat der Herr mir aus der Schrift Apostelgeschichte 4 offenbart und hat mir gezeigt, dass die Apostel gebetet haben, gib deinen Knechten dein Wort mit Freimütigkeit zu reden. Mit Freimütigkeit. Und er sagte mir dann, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit und keine Furcht. Und an dem Tag habe ich verstanden, dass Gott zu mir gesagt hat, wann immer du predigst, dann trittst du kühn auf und du sprichst mit Freimütigkeit, egal ob du weißt, was du sagst oder nicht. Verstehst du? Ist wirklich so. Du sagst, Herr, ich spreche mit Freimütigkeit, weil ich habe eine gute Botschaft und ich gebe von dir Zeugnis. Ich spreche einfach mit Kühnheit, weil wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Und es hat funktioniert. Ich habe mich entschieden, dass ich gesagt habe, Herr, ich gebe Furcht keinen Raum mehr. Selbst wenn ich das Gefühl habe, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen werde. Ja? Und der Heilige Geist, der stellt sich dazu, weil wir im Glauben agieren. Ja? Weil wir im Glauben agieren und nicht im Geist der Furcht. Und das dritte, kompromisslos umsetzen, was Gott gesagt hat. Also hören, mit Vertrauen reagieren und sagen, Herr, ich reagiere im Vertrauen. Und dann handeln, das tun. Das wäre jetzt eine Predigt für sich, aber da gibt es eine kleine Einschränkung. Und ich glaube, ich merke, dass die immer, immer wichtiger wird. Dass der Herr sagt, kompromisslos handeln heißt, setze es genau so um, wie ich dir gezeigt habe. Und ich gebe mal ein Beispiel, bis ins Detail. Manchmal hat der Herr schon zu mir gesagt, du, ich möchte, dass ihr betet, lad mal den, den und den ein. Und dann betet ihr zusammen zu viert. Und dann ruft mich ein Fünfter und ein Sechster an und sagt, was macht ihr denn heute? Und dann sage ich, wir beten. Und dann sage ich, komm doch einfach mit dazu. Und hinterher sagt mir der Herr, du, ich wollte gar nicht, dass der und der auch noch dazu kommt. Ich wollte, dass nur ihr vier betet. Bis ins Detail. Gott hat dem Mose die Stiftshütte gezeigt und hat gesagt, ich möchte, dass du alles exakt so tust. Und Gott war extrem penibel. Und das ist erstaunlich, eine Seite beim Reden Gottes, die ehrfurchtgebietend ist. Sorry, we have to get English translation. I'm so sorry that I can't speak both languages at the same time. I'm at the last point that God is without compromise. Ihr müsst jetzt mal kurz Deutsch zuhören, ja? And when he speaks, he wants us to exactly obey what he says. And one image is Moses and the tabernacle, and where God said, do everything exactly the way it is shown to you. And another point is King Saul, when Samuel told him what to do, how to treat the enemy, the king of Amalek. Und bei König Saul war es auch zum Beispiel, da kommt diese Stelle vor, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Es ist 1. Samuel Kapitel 15 und dann sagt Samuel zu ihm, weißt du nicht, Widerspenstigkeit und Ungehorsam ist in Gottes Augen so schlimm wie Zauberei und Götzendienst. Und da war eine ganz ernste Sache. Gott hat gesagt, du gehst dahin, du führst Krieg gegen diese Nation und ich möchte, dass du sie ausrottest, vom König bis zum letzten Mann und dass ihr nichts von ihrem Gold, ihrem Silber und irgendetwas nehmt, auch nicht von ihren Tieren. Fass nichts an. Und Gott meinte, was er sagte. Und der König Saul hat eine kleine Ausnahme gemacht. Und ganz ehrlich, hier sage ich auch in meinem eigenen Leben, Vater, ich möchte keine kleinen Ausnahmen mehr machen, weil ich glaube, die göttlichen Resultate bekommen wir erst, wenn wir keine Ausnahmen mehr machen. Ja? Also Beispiel von Hochzeit zu Kanaan, du sagst, naja, nur Wasser, das bringt doch gar nichts. Ich mische mal ein bisschen roten Farbstoff rein, dass es wenigstens nach Wein aussieht. Weil ich meine, Jesus weiß nicht, was er tut, die wollen Wein. Jetzt soll ich damit zum Speisemeister, hol mal ein bisschen roten Farbstoff, ein bisschen Traubensaft noch zumixen. Menschliche Ideen. Und Gott sagt, nein, da spiele ich nicht mit. Es gibt eine Geschichte hier, im Mandelzweig hat letztens eine Tochter aus der Familie Sanchez, Rangerleiter in der Gemeinde auf dem Weg, Zeugnis gegeben und sie hat erzählt, sie waren in Lettland unterwegs gewesen, da war sie, glaube ich, noch Teenager und sie hat sich beide Füße gebrochen, beim Bergab runterrennen, die haben getobt, sind runtergerannt, sie ist umgeknickt, den einen Fuß gebrochen und dann kam jemand hinterhergerannt und ist auf sie raufgesprungen, der andere Fuß gebrochen. Beide Füße gebrochen und dann haben sie nach Hause getragen ins Camp und dann haben die angefangen zu beten den ganzen Tag lang bis zum Abend und dann Heiliger Geist war da und sie dachten, jetzt wirst du geheilt. Und haben gebetet für sie, jetzt wirst du geheilt und dann haben sie gesagt, beweg mal, tat immer noch furchtbar weh. Dann haben sie dreimal gebetet, es hat sich nichts verändert und dann hat sie nachgefragt und die Geschichte hat schon mal jemand gesagt, irgendwas machen wir hier falsch, der Heilige Geist ist doch da. Und dann sagte der Herr zu ihr, ja, du musst den Verband abmachen und nochmal ordentlich auftreten auf den Fuß. Wirklich. Und du sagst, aua, das tut weh. Ne? Sie hat im Gehorsam gehandelt, nachdem sie ein paar Mal probiert haben, aufgetreten. Gott hat ihren Fuß geheilt. Erst den einen, den anderen erst zwei Tage später. Interessanterweise, weiß ich nicht, aber Gott hat ihren gebrochenen Fuß, den zweiten, glaube ich, drei Tage später, auch nach Gebet, gebrochenen Fuß wieder geheilt. Wir haben gerade hier von Dana gehört, war ein anderer Junge, für den haben die auch gebetet. Das heißt, manchmal ist es auch bei Heilung so, dass wir etwas zur Hälfte tun. Ja, es ist manchmal so, dass wir zur Hälfte gehorsam sind und Gott sagt, hey, war nicht schlecht, aber mach alles so, wie ich dir gezeigt habe. Everything. Amen. Okay, ihr Lieben, let's have coffee together. Let's have tea or something. It was a long time. Wer könnte denn den Dienst übernehmen, immer eine Packung Kekse mitzubringen? Wir haben sie wieder vergessen. Wir brauchen immer mal eine Packung Kekse, dass vor der Predigt noch ein Keks rumgereicht wird. Können wir gemeinsam dran denken? Das ist gut. So, was hatten wir, diese Hafertaler oder sowas? Halleluja. Pray, listen, obey oder auch listen, trust and obey. Listen, trust and obey. Das ist, was wir tun wollen. Komm, lass uns noch einmal aufstehen und dem Papa danken für all das Gute, was wir empfangen haben. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus.